Sally Walter, schön, hast du für das Interview zugesehen. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Also, mal, lieber Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Walter Speck. Ich bin Mitinhaber von der Confiserie Speck. Wir produzieren feine Sachen in Zug, haben 6 Filialen mit Konditorei und Kaffeebetrieb. Das ist vielleicht so ein geschäftliches Teil. Kulturell tue ich mich auch noch ziemlich interessiere in der Stadt Zug, so ein bisschen, was läuft und so. Und ja, wir machen dann ein bisschen Jazzkonzert bei uns im einen Bistro. Das ist so ein bisschen vielleicht noch die andere Seite.
Ah, okay, auf das können wir sicher sprechen. Also ich bin ja seit irgendwie 95 bin ich da in Cham und im Zug. Und eben an Speck kommt man nicht vorbei, als wenn man in Cham oder in Zug lebt. Aber willst du mir kurz erzählen, euch gibt es ja seit 1895.
Genau.
Und ihr seid jetzt die 4. Generation. Aber weisst warum das, also euer Urgroßvater einfach, hat er einfach eine kleine Bäck gegründet und das ist dann einfach immer grösser geworden. Wie ist das passiert, dass Speck in Zug so eine Marke geworden ist?
Gut, ich glaube, es ist vielleicht, es sind ja nicht nur Geschäfte, sondern vielleicht mein Grossvater und mein Urgroßvater und mein Vater, die sind auch ein bisschen spezielle Charaktere gewesen, die sicher jeder in der Stadt kennt hat, was noch kleiner war.
Also Vorteile, aber auch gewisse.
Ja, ich sage, als Sohn ist es nicht immer gut gewesen, wenn die alle schon gewusst haben, wer du bist, aber das ist ja gleich. Ja. Aber geschäftlich gesehen ist es schon so gewesen. Also rein theoretisch ging es noch weiter zurück, weil meine Urgroßmutter hat, glaube ich, auch noch eine Bäckerei irgendwie so aus einer Bäckerfamilie gekommen.
Okay.
Aber
hat man fusioniert.
Ja, das weiss ich nicht ganz genau. Das ist halt schon lange her. Aber wirklich, also 1895 hat mein Urgroßvater an der Kirchengasse in Zug eine Bäckerei aufgetan. Und das war eine kleine Bäckerei gewesen, wie man das damals so hatte, mit ein paar Angestellten. Er ist relativ früh gestorben und seine Frau hat dann den Betrieb weitergeführt. Dann hat mein Grossvater den übernommen. Und mein Grossvater hat dann an der Alpenstrasse eigentlich so unser heute bekanntestes Geschäft wahrscheinlich als Filialen aufgetan, in der Nähe vom Bahnhof. Ja. Der Grund war eigentlich, weil die Landis und Gier gezögert hat von der Hofstrasse ins heutige Siemens-Areal, wie man sagt. Und er hat sehr viele Kunden gehabt, die vorher bei ihm vorbeigelaufen sind, wenn sie so die Hofstrasse rauf sind. Genau, damals schon, genau. Und er wollte die nicht verlieren und hat eine Filialen aufgetan. Und dann hat es bei der nächsten Generation, bei meinem Vater und bei meinem Onkel, hat es eigentlich Firmenteile gegeben. Also mein Onkel hat die Bäckerei in der Kirchengasse übernommen und mein Vater quasi die Filialen an der Alpenstrasse. Und mein Vater hat dann das vergrößert, hat dort hinter dran eine Produktion gemacht, hat vor allem auch den Wechsel von Bäckerei auf Confiserie, Schokigeschäft und so Sachen gemacht. Also mein Vater war mehr Confiseur als Bäcker gewesen. Und ich glaube, also das haben wir uns kennt man ja mehr als Confiseur eigentlich von dieser Seite. Wir machen zwar auch Brot. Ursprünglich haben wir ein Brot gemacht, zum Sandwich machen und so. In der Zwischenzeit haben wir auch dort aufgerüstet mit Sauerteig und all den Sachen, die heute dazugehören. Ja.
Hat man einfach aus irgendwie sich ein bisschen abheben und auf Confiserie? Oder warum ist ein Bäckergeschäft zurückgefahren worden?
Ja, zurückgefahren ist es wahrscheinlich nicht so fest. Okay. Also man hat schon auch noch, am Anfang hat mein Vater noch von seinem Onkel das Brot und so verkauft. Okay. Ja, und hat dann aber das eben ein mehr richtig, ich glaube, es war sein Interesse gewesen. Also das ist wahrscheinlich das Wichtigste gewesen.
Ja, also ist ja grundsätzlich das Wichtigste, dass das Interesse immer im Fokus steht und dann halt auch so Anpassungen gemacht werden.
Oder? Genau, und dann hat es natürlich auch mit der Zeit zu tun. Ich denke, in den 60er Jahren war eine andere Zeit als in den 40er Jahren, wo ich schauen musste, dass du etwas zu essen bekommst. Ja. Oder ist man halt ein bisschen mehr in den Luxusbereich reingekommen, wo man sich ein gutes Kirschstängel geleistet hat oder so. Und
nicht ja, das ist wahrscheinlich auch von den Produkten Kakao wahrscheinlich noch nicht so in den 40er Jahren einfach gewesen wie nachher in den 60er Jahren mit der Globalisierung, oder?
Ja, natürlich. Ich denke, das hat vor allem der Zweite Weltkrieg auch mitgespielt, wo alles schwierig gemacht haben. Also, wir haben ja, also das Geschäft an der Alpenstrasse ist ja während dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden. Und es gibt noch so eine Familiengeschichte, dass wir haben noch ein mein Grossvater ein Häuschen am See gehabt, wo er im Estrich oben grünen Kaffee eingelagert hat, weil er gewusst hat, dass er dann das Kaffee einmal duftet, dass er sicher Kaffee hat.
Ja.
Oder, also es ist schon wahrscheinlich ein komplizierter gewesen als heute, sagen wir es mal so.
Und eben, du hast schon gesagt, es war manchmal nicht so einfach gewesen, Speckkäse nachgenommen zu haben. Wann hat es denn für dich den Ärmel reingenommen? Weil im Vorgespräch hast du gesagt, so klar ist es für dich nicht gewesen, dass du in den Speck reingehst.
Ja, das ist ja so gewesen, oder? Also, man ist natürlich als, ich sage jetzt als Kind, als Jugendlicher so, eben, dann kommt jeder Zweite und sagt, ja, du übernimmst ja mal das Geschäft vom Vater, oder? Und das findet man ja vielleicht nicht so lässig.
Nein, sondern wo der Stempel irgendwie selber gestalten.
Genau, und ich habe lange gesagt, ich übernehme das Geschäft nie.
Ja.
Habe dann aber bei der Berufswahl ist irgendwie klar gewesen, dass ich mich eher so für einen handwerklichen Beruf interessiere. Und ich war eigentlich auch nicht so genau gewusst, was ich machen will. Und habe dann, ja, Konditor-Confiseur gelernt in Solothurn, mit einer guten Confiserie. Habe mich dann noch eine Bäckerzusatzlehre gemacht, habe die Hotelfachschule gemacht in Thun. Und ja, dann ist die Situation gekommen, dass mir einerseits ist meinem Vater nicht gut gegangen, gesundheitlich. Mein älterer Bruder, Peter, ist schon daheim eingestiegen, also als Unterstützung vor allem. Und er hat mich dann eigentlich gefragt nach der Hotelfachschule, ob ich Gastronomie übernehmen würde im Speck.
Okay, ja.
Und dort war natürlich die Frage, ich hätte als, wenn du die Hotelfachschule gemacht hast, kannst du als Assistent Nummer 257 in einem Betrieb arbeiten. Oder kannst,
ja, und aufschaffen.
Genau. Oder kannst du als Chef anfangen daheim, oder? Dann habe ich mich für Chef entschieden.
Ich sehe das.
Ja.
Und wie würdest du so die vierte Generation Speck beschreiben, wenn du jetzt so Rückschau haltest zu den anderen drei Generationen? Was ist euch jetzt wichtig?
Genau, also wir haben im was ist das gewesen, 93 haben wir dann eigentlich ja. Das Geschäft zusammen übernommen, Peter und ich. Ja, es ist natürlich so, eben, es ist natürlich auch Vorbelastung gewesen, also es ist nicht das Gleiche, wie wenn wir, ich habe Kollegen, die Konditorei aufgetan haben, die vorher nichts gewesen ist, oder? Die können natürlich das Sortiment bestimmen, ja. Und irgendwie sind irgendwie freier in dieser Wahl, sage ich jetzt.
Und ihr habt wie so etwas vorgegeben.
Genau, du hast ein Produkt, das du hast, wo vielleicht findest du es selber nicht einmal so lässig, aber es verkauft sich sehr gut, oder? Dann kannst du es auch nicht gut unbedingt abschiessen.
Nicht und, so gut.
Und man hat einfach, aber gut, ich muss sagen, grundsätzlich ist es ja nicht so, dass es, das meiste hat mir ja geschmeckt in unserem Betrieb, sage ich jetzt mal so. Aber man ist ein bisschen eingegangen, denke ich. Man kann dem natürlich ein bisschen ausweichen, indem wir haben ja zum Beispiel mal ein Bistro auf, das Monsieur Baguette, wo dann so einen eigenständigen Stil hatte. Und haben nebenbei unsere Konditorei natürlich weiterentwickelt. Also wir haben sicher ziemlich ein anderes Sortiment heute, als wir damals hatten. Die Hauptartikel sind sicher noch im Prinzip die gleichen. Aber wir haben natürlich im Takeaway-Bereich, vor allem jetzt auch sagen, richtig Brot und die ganzen Schocki-Sachen haben sich sehr verändert. Also man muss sehen, also, als mein Vater Confiserie hatte, haben wir vier verschiedene Couverture-Schocke-Arten im Haus gehabt. Heute haben wir wahrscheinlich etwa, bin ich ganz sicher, gegen 15, glaube ich, müsste wieder mal zählen. Weil man halt einfach mit verschiedenen Gacko-Anteilen, mit den Schocken arbeitet, mit verschiedenen Provenienzen, mit Sortenreihen, Geschichten und so Sachen. Und das hat sich halt extrem verändert, oder?
Ja. Wie kann man denn da den Überblick behalten?
Ja, ich denke, das ist nicht, also ich finde jetzt nicht so das Problem. Ich staune nämlich mehr, wenn ich bei einem Gastronom bin, wo irgendwie 1000 Flaschen Wein im Keller runter
ja,
hat. Dann denke ich, wie machst du das, ja. Oder? Ja. Ja.
Ja, und eben jetzt 6 Filialen. Wie würdest du jetzt die Filialen beschreiben? Aber du hast schon ein bisschen angetönt, der Tea Room am Bahnhof, eben das Bistro. Wie würdest du so welches Konzept von den Filialen beschreiben?
Also grundsätzlich jetzt ja, sage ich mal, es ist immer Konditorei und Gastronomie,
ja.
Oder? Und dann ist es halt angepasst auf die verschiedenen Lokalitäten.
Ja.
Bei der Konditorei ist es aber eigentlich so, dass wir einerseits so den täglichen Bedarf drin haben, also vom Gipfeli-Sandwich, Brot, Tortenstückchen oder was einfach so den ganzen Tag läuft. Und dann haben wir eigentlich auch noch den Geschenkbereich, wo wir, sagen wir, Osterhasen, Pralinen-Schachteln und so diese Sachen haben. Das ist dort schon ein bisschen zweiteilig. Das tut sich auch im Ladenkonzept ein bisschen zeigen. Und dann haben wir in der Gastronomie, die ist schon recht unterschiedlich. Also wir haben eigentlich drei, wenn man es über Bedienungssystem nimmt, haben wir drei verschiedene Bedienungssysteme. Wir haben zwei Lokale, wo wir klassischen Service haben, wo wir auch Tische bedienen und mit einer Servicemitarbeiter arbeiten, wo das macht. Dann haben wir die andere, Gelaterie ist noch ein bisschen anders, ist eher so eine Kioskartig vom System her.
Eigentlich so, man geht schnell an und geht dann wieder, oder?
Genau, aber dort haben wir eigentlich minimste Konditorei, oder? Also dort verkauft man wirklich vor allem Glasse und eigentlich noch Kaffee und sonst Getränke. Und bei den anderen, dann haben wir zwei Betriebe, wo wir eben Bedienung an der Theke haben heute, weil die eine kleinere Gastronomie haben, wo wir aber zum Beispiel im Bistro zum Fauen gar nicht den Platz haben. Das ist so ein kleines Lokal, dass wir nicht nur ein Buffet reinbauen können und sonst ist am Schluss kein Gast mehr Platz, wenn man das reinbaut. Das muss man sich ein bisschen anders machen. Und im Göbli, unserem neuesten Kaffee, wo in der Produktion integriert ist, dort haben wir mal etwas Neues ausprobiert. Wir haben jetzt einen Mischbetrieb, also dort tun wir über den Mittag klassisch servieren. Und durch den Tag durch ist es eine Bedienung an der Theke. Das hat den Vorteil, dass man am Mittag einen Stau an der Theke hat, für die Takeaway kaufen und so. Und die Leute schätzen es natürlich, wenn sie von der Büro am Mittag kommen und nicht in einer Kolonne müssen da, sondern können gemütlich an einem Tisch sitzen und bedient werden. Ja.
Eben, wo du in den Betrieb eingestiegen bist, eben, hast du dir überlegt, ob ich jetzt eben Mitarbeitersnummer so und so bin oder gerade als Chef oder als Mitteilinhaber einsteigen. Wie ist es, Verantwortung für einen Grossbetrieb zu haben? Das ist immer so schön, wenn man so nicht kann Chef sein, kann entscheiden, aber es gibt sicher auch Momente, wir haben das auch im Vorgespräch diskutiert, wo man vielleicht auch schlaflose Nächte hat.
Genau, also ich sage, ich war 26, als ich eingestiegen bin. Ich denke, bin ich relativ naiv und unverkrampft da reingekommen. Man hat sich irgendwie durchgeschlagen und geschaut, wie das irgendwie funktioniert. Sehr viel Learning by Doing auch. Wir haben noch Familien nebendran, mit irgendwie, also ab und ab 30 mit kleinen Kindern und so, die lenken gut ab, wenn du heimkommst.
Jetzt hab dich als Vater brauche ich nicht als Chef.
Genau, also dann vergisst man das Geschäft eigentlich nebendran. Ich muss jetzt, ich habe vielleicht noch nicht gesagt, ich bin jetzt 59. In der Zwischenzeit tue ich mich manchmal ein schwerer mit dem Ganzen. Also vor allem, was einem eigentlich belastet, sind meistens Mitarbeitersachen. Oder? Das kann sein, dass man irgendwelche Lücken hat, weil irgendjemand krank, verletzt oder weiss ich was ist. Aber es können auch persönliche Sachen sein, wo Leuten psychisch nicht gut geht und irgendwie so Sachen. Das ist echt das, was ich glaube, was mich heute am meisten belastet in dieser Führung. Und ich rede nicht so gerne über Corona-Zeit, aber das hat sicher auch noch einen Einfluss gehabt. Also dort ist man zum Teil dann halt fast mehr Psychiater gewesen gegenüber den Mitarbeitern, wo man ein bisschen aufpäppeln und so. Und eigentlich hat man ja selber ziemlich viele andere Probleme auch gehabt, die man sollen lösen, oder?
Ihr habt ja dann gerade einen Hosenlupfer gestartet, oder?
Ja, genau. Du sprichst unseren Spatenstich an. Also der Spatenstich von unserer neuen Produktion war genau im Lockdown drin, im ersten. Und es ist natürlich psychisch nicht so ganz einfach, wenn man alle Kaffee geschlossen sind und auf der anderen Seite starten wir ein Bauprojekt, das für uns schon eine recht grosse Belastung ist.
Und wie hat man das gehandelt? Mit sich selber, mit der Familie, ist man rausgegangen, vor allem im ersten Lockdown, hat man das noch spazieren können?
Ja, ich glaube, es ist natürlich vor allem, der Peter und ich, die zusammen die Firma leiten, wir haben jetzt schon mal einen Moment überlegt, stoppen wir jetzt das oder was machen wir, weil es noch sehr ungewiss war, was überhaupt passiert. Wir haben auch nicht gewusst, ob wir irgendwelche Entschädigungen bekommen, irgendwie können. Kurzarbeit ist noch mal klar, dass es Kurzarbeitentschädigung gibt dort, also haben wir noch gar nicht gewusst. Und dort haben wir schon mal überlegt, stoppen wir das oder nicht, oder? Das war wirklich ein Moment Ding gewesen, aber es hat wirklich keinen Sinn gemacht, oder? Also wenn man es gestoppt hat, hätten wir eigentlich viel Geld verloren, sicher, weil einfach die ganze Vorarbeit und so Zeug nicht funktioniert hat. Und wir haben es einfach durchgezogen und gehofft, dass es irgendwie gut kommt.
Ja,
oder?
Es geht ja dann auch wahrscheinlich in eine Zukunftsplanung vom ganzen Unternehmen, oder? Ich denke, jetzt sind gezwungen gewesen, auch das durchzuziehen, ohne das zu wissen.
Ja, bei dem Punkt, wo wir da sind, ist es dann eigentlich schon, hast du fast müssen weitermachen, oder? Ja. Wir haben uns natürlich im Vorfeld überlegt, ob wir das überhaupt machen wollen, oder? Ja. Und dort war es so für uns ein Entscheid, ja, wir haben, ich sage jetzt, im alten Produktionsstand, aber da hätten wir jetzt vielleicht noch ein paar Jahre können, funktionieren. Und dann hätten wir vielleicht langsam müssen aufhören, der Peter und ich, aber wenn wir nicht wollen, die Firma in einem weitergeben und in einem gescheiten Zustand, ja, dass irgendjemand Freude daran hat und kann weiterarbeiten, haben wir das Gefühl, wir müssen noch eine neue Produktion bauen.
Ja, ja, wenn wir jetzt eben, wir haben vorher die anderen drei Generationen angeschaut, jetzt sind wir ein bisschen bei euch. Wenn man jetzt weiter schaut, wo geht der Speck hin, kann man auch schon, wir haben jetzt eine neue Produktionsstelle, so, und ist das wahrscheinlich auch der Grundstein gewesen, um weiter in Zukunft zu planen? Wohin entwickelt sich eure Gastronomie? Was ist denn so der nächste Step, den ihr vielleicht noch initiiert?
Ja, ich denke, also einerseits mal sortimentsmässig ist ja ständig ein Wandel, okay, wo man irgendwie gewisse Sachen macht. Wir haben jetzt eher in diesen zwei Jahren, wo wir die neue Produktion gekommen sind, haben wir jetzt eher den Fokus auf eher wirklich wieder ein Back to the Roots, ein bisschen mehr auf cool, den Bäckerei-Produkt gehabt, weil wir andere Möglichkeiten haben, bessere Öfen, andere Grundlagen, dass wir überhaupt gewisse Sachen können machen konnten, die wir nicht aus Platzgründen nicht können machen. In der Gastronomie haben wir, sage ich jetzt, eher ein bisschen stagniert. Also in diesen zwei Jahren haben wir jetzt nicht so viel Neues gemacht. Hat aber auch mit dem Grund, dass unser langjähriger Küchenchef, der wird Ende Jahr pensioniert. Und ui, man hat das Gefühl gehabt, also jetzt wir, wenn ein neuer Küchenchef dann kommt oder so, wird der sowieso auch ein bisschen also ist ja zu hoffen eigentlich, dass einer wieder einen neuen Input bringt. Und dann macht man dann das ein bisschen miteinander, oder? Cool. In dem Bereich, ja.
Ausserdem hat man eine neue Produktionsstelle und du bist jetzt zu dem Gespräch gekommen und hast schon gehört, der Strom und Kühlung und so sind das so die Tagesbauchweh-Geschichten, wenn plötzlich etwas nicht so läuft, oder ist das also das, was dein Alltag ein bisschen Struktur gibt, so Fläschchen, dort wieder mal das Fläschchen drauf, oder so?
Ja, ist wirklich manchmal so, ich kann, manchmal ist der Garten ziemlich voll, aber jetzt im Moment wäre es jetzt relativ leer, es ist ja auch Hochsommer und Ferienzeit, oder? Aber es ist, ich bin recht gesteuert halt von fremdgesteuert, von eben, man muss dort etwas schauen, etwas machen. Im Moment haben wir gerade heute haben wir drei Störungen gehabt, in drei verschiedenen Filialen, mit drei verschiedenen
Gott sei Dank Sachen. Gott sei Dank ist die Zuge so klein, oder?
ja, genau, oder? Aber es ist halt, ja, da musst du einfach schauen und machen. Meistens gibt es Sachen, die ich nicht muss selber schauen, das ist logisch. Aber wenn es halt, sagen wir, ein Gerät aussteigt, wo es eine Ersatzinvestition braucht oder so, dann geht es schlussendlich auch um Geld und so. Und dann muss man schauen, was man macht. Flickt man etwas noch oder tut man es ersetzen? Oder? Das sind halt die Punkte, die man einfach manchmal nicht gerade sofort entscheiden kann.
Und eben, dann muss man vielleicht noch schauen, kommen jetzt die Monteure, die sind jetzt auch in der Ferien, aber Produktion braucht es und so. Das denke ich. Eben, wie läuft so Produktion ab? Sind die immer tagesaktuell oder können die vorschaffen? Oder wie läuft das?
Also wir sind ein bisschen in der glücklichen Lage, dass wir ein recht cooles Sortiment haben. Cool, das ist aber auch ein bisschen fremdbestimmt, weil du musst ja Zuckerkirschtorte musst ja nicht heute machen, wenn sie heute essen. Eigentlich ist sie sogar besser, wenn sie zwei, drei Tage älter ist, damit der Kirsch sich verteilt und es gibt eine andere Aromatik in der Torte. Wir haben Speckchen, die haltbar sind, wir haben Kirschstängel, die haltbar sind. Also, wir haben zum Glück so ein paar wirklich gut verkaufende Artikel, die haltbar sind. Und das hilft uns natürlich. Und wir haben jetzt auch mit der neuen Produktion viel, viel mehr Kühlflächen als früher. Also, wir können von dem her eine grössere Serie machen, können das besser lagern. Und das ist eigentlich einer der Hauptgründe. Also, die grösste Steigerung ist eigentlich in den Kühlflächen. Oder? Dass wir Tiefkühler und Kühlflächen plus Kühlungen, die viel grösser sind als vorher.
Ja, aber du hast schon angesprochen, oder? Ein grosser Teil, wenn wir Aspekte sind, ist natürlich zu den Kirschtorten. Wie viele Kirschtorten oder Stückchen hast du in deinem ganzen Leben dürfen oder müssen essen?
Ja, das ist eine gute Frage. Weiss ich noch, kann ich natürlich so nicht beantworten. Aber es ist effektiv so, dass ich nicht so viele Kirschtorten esse. Ja. Und das hängt aber damit zusammen, ich esse vor allem Reste. Ja, genau. Also, oder im Windwärmesel. Nein, es ist halt die Artikel, die wir haben, die nur einen Tag haltbar sind. Oder? Das ist halt, ich sage jetzt, am meisten ist sich wahrscheinlich wirklich Erdbeer- und Vermicelltörtli bei den süßen Sachen und dann Sandwich und Canapé und so Sachen. Einfach das, was halt am Abend führig ist und etwas zum Nacht einnehmen und so. Oder?
Ja. Der Zugekehrstur, der Bischbeck, ist das schon, wenn ist das so zur Tradition geworden? Ist das schon bei deinem Grossvater gewesen oder bei deinem Vater? Oder, weil Zugekehrstur ist ja fast ein Kantonsgut, oder?
Ja gut, eben, es ist ja vor, ich weiß jetzt auch nicht genau, 110 oder 120 Jahren, glaube ich, das erste Mal erwähnt worden. Okay. Hat es uns schon gegeben, wir haben sie nicht gemacht, sondern es war ja der Heidi Höhn, der die eigentlich gemacht hat. Und mein Vater hat sie gemacht.
Okay.
Also in den 60er Jahren haben wir sicher schon Kirschtorte gemacht. Ob wir vorher schon gemacht haben, vielleicht auch schon 50, das weiß ich nicht. Ja. Aber schon sehr lang. Ist ja auch spannend, dass also es sind... Die Konditbranche ist relativ klein, oder?
Ja.
Und also der Albert Meyer Senior, wo der Meyer Konditorei aufgetan ist, mal Chefkonditor gsi bei uns. Und der Staub Menzinger hat auch mal bei uns gearbeitet und so. Also man kennt sich in der Branche. Ja. Und, es ist ja manchmal schwierig zu sagen, wer was denn zuerst gemacht hat und so.
Ja, das ist dann so für Mythen, oder? So für...
Genau. Also eben beleidigt ist eigentlich, dass der Heidi Höhn die Torte erfunden hat an der Alpenstrasse. Ja. Und das Zweite, was beleidigt ist, dass wir den Weltrekord haben mit der grössten Kirschtorte. Alles andere ist, glaube ich, irgendwie eine Story.
Wenn ist denn die Idee gekommen? Da gibt es noch ein YouTube-Video, das wird dann auch verlinkt im Text. Wann ist die Idee gekommen für den Weltrekord?
Ja, also wir haben ja eigentlich, es ist ja anlässlich unseres 125-Jahr Jubiläum gewesen und wir haben jetzt so ein Brainstorming gehabt und ich weiß nicht, wer alles dabei war, sicher der Bruder und ich, und irgendwann haben wir das Gefühl gehabt, wir könnten den Guinness World Record machen, oder? Das, und dann irgendwann haben wir von einem Speckli gesehen, nein, Speckli geht nicht, also das, wie willst du das, also da musst du irgendeine Form bauen und weiss nicht was, oder? Ja. Und dann haben wir irgendwann gefunden, Kirschtorte, haben das cool gefunden. Und haben dann das auf den Planen durchziehen. Und ich weiss, dass der Peter und ich mal ein Gespräch haben und gesagt, hey, du, wer ist eigentlich auf die seiche Idee gekommen, was sich gezeigt hat, was es alles braucht, um das zu machen. Ja, ja, ja.
Und wie war der Tag? Eben, es gibt noch Aufzeichnungen, aber wie ist denn der Tag vonstatten gegangen, logistisch?
Ja.
Wie fährt man so viel Zeug an, dass es dann auch frisch bleibt, dass es dann auch kann brauchen kann? Wie viel Vorlauf hat denn das wirklich gebraucht, dass der am Tag X so?
Also ich glaube, für uns war der Aufwand von Technik rundum grösser gewesen als von der Organisation als Lebensmittel. Also den Bereich kennen wir ja, den haben wir im Griff, oder? Ja. Aber wir haben einen Schreiner gebraucht, der uns ein Podest gebaut hat, wo wir die Torte können drauf machen. Wir haben Technik gebraucht, wir haben ja gleichzeitig übertragen auf einer Rückwand, dass man sieht, was passiert. Wir haben es in der Metalle dürfen machen. Und wir haben Moderatorin gebraucht, wir haben verschiedene Leute gebraucht, wo das auch abgenommen hat, dass das wirklich Rekord ist. Also da reden wir von einem Notar, der müsste dort sein, der das beglaubigt. Dann haben wir aber auch ein Lebensmittel, wir haben das mit Lebensmittelamt von Zug zusammengearbeitet, wo quasi vor Ort ist, dass das alles hygienisch sauber abläuft. Wir haben den Eichmeister vom Kanton dort gehabt, der dann das gewogen und gemessen hat. Der Schreiner musste eine Waage einbauen, oder? In das ganze Teil, okay. Damit wir das können wägen, weil das ist ja dann nicht können tragen, lüpfen, irgendetwas.
Nein.
Oder? Und dann haben wir auch noch von der Zertifizierungsstelle, weil ja sogar Kirschtorte geschützt ist, jemand braucht. Also es ist recht, das ist recht aufwendige Ding. Und dann haben wir ja noch vom Seilpark jemand gehabt, der uns da geholfen hat mit dem quasi Seilbändchen, mit dem Rettungsteil, dass wir oben auf die Kirschtorte haben können, die bestreichen und machen und so. Ich denke, das ist für uns plus natürlich die ganze Marketingarbeit, die mitläuft, ist für uns fast aufwendiger gewesen, als dort selber machen. Ja,
ja, nachher halt, dann hat man die Leute umdrum und dann geht das natürlich schon schneller weg. Ich habe dann auch gesehen, in ein Stückchen verteilt haben. Aber haben wir mal noch erzählt, wie viele Stückchen die grosse Torte gemacht
haben? Wir haben es gerechnet. Also es war natürlich meine Entschätzung, weil wir haben es ja dann schnell vor Hand verschnitten. Ja. Oder? Also es ist dann vielleicht nicht jedes Stückchen gleich gewesen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, wir haben von 3 bis 4'000 Stückchen gekriegt.
Ja, darum war das Metall ein super Ding, weil da ist Durchgangsverkehr und so, und dann kann man das so beide weisen.
Genau, also wir haben, also ist es so, wir haben am Schluss wirklich noch ein paar müssen ein bisschen retten, weil wir haben ein paar, die uns unterstützt haben bei dem ganzen Ding, haben wir gesagt, wir bringen euch den von der Weltrekordtorte ein bisschen Kirschtorte mit, und weil die nicht, haben nicht können anlassen. Und am Schluss haben wir gesagt, hey, jetzt müssen wir noch schnell 3-4 Schachteln wegbiegen, sonst haben wir dann nichts mehr für die. Ja,
ja, aber wenn man auch mit Lebensmitteln schafft, kann ich mir vorstellen, eben, du weisst ich ab und zu ein Erdbeertürtchen, wo übrig bleibt, oder Wärmesel-Sandwich, aber wie ist das Thema Food Waste bei euch gelöst?
Da haben wir ganz verschiedene Ansätze eigentlich. Also der Hauptding ist mal, also bei uns im Geschäft dürfen die Mitarbeiter am Abend das mitnehmen, was übrig ist. Cool. Und dann haben wir in Bistro zum Pfauen, dort sind ja Studentenweges drinnen eigentlich, noch im Oberstock. Dort gibt es einen Kühlschrank, wo wir sie am Abend rein tun. Und dann dürfen die sich dort bedienen. Ja. Und dann haben wir mit der Food Waste Organisation, die Sachen kommt holen, in den anderen Geschäften. Dann am Sonntag im Hauptgeschäft kommt das Kloster von Zug mit den Seligpreisenden kommen zu holen.
Heilig Kreuz?
Nein, weißt du, in der Stadt Zug, drin. Ja, genau. Ja, eigentlich das Kapuzinerkloster eigentlich. Ja.
Dort bin ich nicht so bewandert. Ja. Ich bin eher da anbewandert.
Genau. Aber die können wir das auch holen. Und im Göbli, wo wir Produktion ja haben und Mitarbeiter haben und so, dort geben wir es eigentlich nicht ab. Dort geben wir es wirklich eigentlich Aufenthaltsraum bei uns, und das meiste kommt da weg.
Ja. Und was sind so die Stosszeiten? Ist das wirklich so klassisch Weihnachten bei euch oder so Festtag? Aber ich kann mir schon vorstellen, darum, ich habe das schon so terminiert, dass es an Weihnachten rauskommt im Podcast. Ist das auch eine Spitzenzeit, wenn man sie so anschaut?
Ja, es ist also Weihnachten und Ostern sind unsere zwei Hauptzeiten. Aber es ist natürlich eigentlich, ich sage jetzt von Mitte September bis irgendwie so Mai oder so, ist bei uns die Stärkezeit. Ja. Weil halt wir sind ein bisschen schockelastig und wir haben einfach mehr so Sachen. Also irgendwann nach dem Maikäfer hört es dann langsam auf. Man macht schon noch solche Sachen, aber es ist nicht mehr die gleichen Dinge, und im Herbst fährt es dann wieder an. Ja.
Wie kommen wir zu eurer Schocke?
Also wir beziehen sie über, also wir tun nicht direkt beziehen, sondern wir tun es wirklich, wir haben von verschiedenen, von Felchlin, von Süschar, von Paris-Calibo, von verschiedenen. Wir tun so die uns schmeckt, die ziehen wir raus.
Und dann machen wir so also Testings, um wieder mal auf dem aktuellsten Stand zu sein, Peter und du.
Ja, das gibt es. Also bei der Schock ist es natürlich so, wenn du mal ein Rezept hast, oder, dann tust du natürlich nicht mehr so fest drum fielen. Aber wenn wir, sagen wir jetzt, unsere Schokitafel, die Schoki mit Biss, mit einer neuen Wenke hier, also dann gibt es Degustationen. Ja.
Und wie viele Stunden am Tag denkst du fürs Geschäft?
Also heute bin ich irgendwie am 6 Uhr, glaube ich, verwacht. Den Wecker, glaube ich, nicht so früh gestellt. Ja. Und dann hat es angefangen zu denken, weil gestern hat es noch gestürmt. Und ich habe gedacht, ich bin nicht ganz sicher gewesen, ob man am Kaffee oben das Fenster richtig zu war. Ich habe gedacht, morgen zuerst schauen. Und dann fährt es irgendwie an.
Und dann bis am Abend.
Ich mache natürlich etwas zwischendurch anders.
Aber ist das einfach, aber würdest du sagen, du bist so drin gestolpert, aber das, wo du dir auch so für so als Chef ausgemalt hast, oder jetzt, wo denn du so viele Jahre als Chef warst, hat man sich auf das können vorbereiten? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, ich glaube, das machst du auch nicht, oder? Nein. Also du Also ich glaube, ich bin immer noch relativ ein spontaner Mensch. Ich kann nicht so gut Nein sagen. Und, ja, und ist nicht auf das bezogen, aber ja. Aber und ich bin ein bisschen neugierig. Also ja. Das finde ich aber auch, das ist ja auch lässig an meinem Job, oder? Ja. Also ich muss nicht und ich muss auch nicht 1000 Leute fragen, weißt? Also im Prinzip, wenn ich finde, wir möchten das, dann machen wir das. Dann kommt es doch darauf an, in welchem Geschäftsbereich hin, oder? Dann muss ich vielleicht den Brüder noch mit an Bord holen. Aber eigentlich
und sonst wird mit einem 9-Stein ausgehandelt.
Genau, oder? Dann machen wir Schocke 9-Stein spielen und der gewinnt, hat gewonnen.
Ja, dann muss ich warten fügen.
Ja, genau, das ist die neue Variante jetzt.
Ja, ich habe das gesehen mit voller Freude.
Ja, das ist unsere neue Strategie.
Sehr schön. Und eben, du hast es, wo du dich vorgestellt hast, angetönt, Kultur und Musik ist wahrscheinlich dann der Ausgleich für dich.
Ja, genau. Also ich höre sehr viel verschiedene Musik. Ja. Gehe gerne noch Live-Konzerte. Ich habe sehr viele Konzerte schon veranstaltet. Ich bin 30 Jahre Präsident von Fieldjazz gsi und habe dort auch ziemlich viele Bands dürfen kennenlernen und machen und so. Ja, wir gehen, meine Frau ist zum Glück ähnlich strikt wie ich. Und,
Gott sei Dank, das wird schwieriger.
Wir schauen dann gerne mal so ein bisschen im Theaterbereich und so Sachen. Wir waren diese Woche gerade in Bern am Baskers gewesen, am Donnerstag, Strassenkunstfestival, wo wir lässig finden, wo halt auch noch andere Sachen passieren, mit sei es Puppentheater, Nebenmusik oder so, oder auch Strassenkunst mit haben sie grosse Giraffen durch die Strassen gejagt. Letztes Jahr haben sie irgendwelche Dinosaurier-ähnliche Figuren gehabt, die sie gebaut haben und so. Und so Zeug finde ich schon auch noch spannend. Ja.
Wann bist du zuerst mal mit Jazz in Berührung gekommen?
Ja, das ist relativ, kann ich relativ genau sagen. Okay. Das war im 91.
Dann hat es mich schon
Ja, ich muss so sagen, ich habe vielleicht vorher auch schon ein bisschen experimentelle Musik gehört, halt auch mehr so ein bisschen im Pop-Rock, weiss ich was, Bereich. Und dann hat mich ein Kollege gefragt, ob ich ihm helfen kann an einem Festival, an einem kleinen. Und dort hat eine Band gespielt, das Trio, wo sehr coole Musik gemacht hat und die haben Jazz gespielt. Ja. Und dann habe ich es mehr verfolgt.
Aber was ist denn die Faszination beim Jazz? Ist es denn so die Variationen, der Freestyle oder das Miteinander, wie so in einer Firma alle Zahlen ineinander greifen? jeder individuell ist, was ist es?
Ich glaube, wichtig ist das Live-Erlebnis, oder? Wo du siehst, für mich, wenn ich sehe, dass Passion, Musiker irgendwie aufeinander hören können, miteinander spielen und auch Freude ausstrahlen und nicht irgendwie irgendeine Note reinkleben oder weiss ich was. Es muss irgendeine Freude haben. Und dann ist es ja sehr breit und sehr abwechslungsreich, oder? Also, und ich habe da auch schon verschiedene Phasen durchlaufen, oder es kommt auch wieder. Also, manchmal kann ich auch wirklich so ein bisschen Standards hören und so, wo jetzt vielleicht nicht mehr so spannend sind, sage ich, aber die kannst du auch einfach so ein bisschen, einfach zum Teil so einfach schön, oder? Genau. Und wenn halt so ein bisschen, zeitgenössische, experimentelle Sachen los ist, dann musst du halt im Konzertlokal sitzen, weil sonst kann ich es nicht hören. Oder? Ja, genau. Ja,
weil dann auch Mimik und siehst, was die Musiker und so wollen, oder?
Genau, ja.
Weil sonst,
ja,
wenn man nur ein Stück hören kommt man wahrscheinlich nicht ins gleiche Feeling, oder?
Ja, genau. Es gibt wirklich also Sachen, wo ich dann vielleicht sogar eine CD gekauft habe oder so, aber dann daheim bloß ist es gleich fast nicht, oder? Weil du musst dann wirklich mystisch hersitzen und wirklich sehr, sehr bewusst hören, oder? Und dann nehme ich dann lieber ein bisschen etwas, das ein bisschen einfacher hinterher dudelt.
Das ist so, wie viel Mal bist du denn schon im Montreux gewesen? Wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal?
Nicht
oder?
So viel, ich glaube, nein, es ist wirklich, ich glaube, ich bin nur 3 oder 4 Mal gewesen.
Ja, das ist ja. Ich habe letztes Mal eine Dokumentation gesehen über den Quincy Jones.
Ja.
Und der ist dann auch begleitet worden als Montreux Jazz Festival. Oder? Das ist ja wahrscheinlich auch so eine Größe. Aber der macht dann mehr mit Musikern zusammen, die dann zusammenfügen, oder?
Ja, oder einfach, also gut, das ist, also das Montreux ist halt in der Zwischenzeit sehr breit geworden, oder? Wo halt auch viel Pop-Rock-Sachen ja. kommen und so. Aber ja gut, das haben sie schon immer gemacht. Nein, also Deep Purple hat
ja
das
60er Jahr schon gespielt. Ja, ja.
Von dem her. Aber ja, es ist, ja. Montag ist halt auch nicht gerade um die Ecke, oder? Also wenn du gehst, musst du halt irgendwie ein paar Tage gehen. Es ist,
und dann muss halt das Line-Up auch ein bisschen
ziehen. Genau, und so, oder? Und ich finde eigentlich, also, wir haben schon, also, ja, Zürich ist halt auch sehr nahe von Zug, ja, oder? Und dort hat es natürlich gute Sachen zu Luzern auch. Und Willisau hätten wir auch noch als lässiges Festival. Das
habe
oder?
Ich schon gehört,
ja, oder? Es gibt eigentlich viel guter Jazz in der Schweiz, ja. Wir vom Verein haben natürlich mehr Schweizer Jazz veranstaltet und da haben mich natürlich zum Teil auch die Bands ein bisschen mehr noch hören als fast die Internationalen, weil ich auch ein bisschen wissen müssen, was wir veranstaltet, oder? Ja,
um wirklich ein gutes Line-up anzustellen.
Oder? Genau, ja.
Wer würdest du so sagen, Schweizer Jazz ist jetzt für dich so, wo du jetzt sagst, die drei muss ich nennen, wenn es um den Schweizer Jazz geht?
Ja, das ist natürlich auch so eine Generationenfrage, oder? Also, ja, es ist ja die in Schweizer gerade verstorben, und sicher so ein ganz grosser gehört im Schweizer Jazz, wo ich aber, glaube ich, 3-4 Mal live gehört habe, also jetzt nicht wahnsinnig viel. Für mich ist eine der spannendsten Personen im Moment, ist Andreas Scherer, der Gesang, Beatbox, Geschichten macht und mit seiner Hauptband, die Hildegard lernt fliegen, heisst. Und das ist halt auch, das ist auch ein bisschen Persönliches dahinter. Also ich durfte die mal kennenlernen, also an einem privaten Einladungskonzert. Und dann konnte ich sie für einen GV kurzfristig organisieren.
Ah, das bin
und
dann halt,
hat man auch gemerkt, wie die Band grösser wird. Ja. Und die sind, also die sind international sehr erfolgreich. Also für Schweizer Jazz, sage ich jetzt mal. Oder? Also ist ja immer, Neumatur ist immer noch eine Nische, natürlich. Aber ist, ja. Und Andreas Serber als Frontmann habe ich schon ein paar Mal gesehen mit verschiedenen Formationen.
Ja, wenn man so mit dir über Jazz redet, kommt man fast das Gleiche über, wenn du über deine Firma redest. Ich glaube schon, so das Gegengewicht, also so das, was dich auch ausmacht, wo man ja das Gegengewicht auch braucht. Weil sonst kann ich mir schon vorstellen, das Speck ist natürlich schon auch eine sehr grosse Freude, aber auch manchmal eine Last. Und dann braucht man manchmal etwas Musisches, oder?
Ja, ich glaube, es ist einfach gut, wenn du zwischendurch etwas komplett anderes kannst machen, dass du den Kopf kannst lernen. Das ist, bei Musik kann ich das, oder? Bis die Zeit lang ein bisschen mehr gesegelt, dann segeln ist auch etwas, was gut ist. Dann musst du um Schiff musst funktionieren, musst dich konzentrieren, dann kannst du nicht irgendetwas anderes umstudieren. Das sind so ein bisschen die Sachen. Und es ist nicht, aber ich finde auch schon auch, also, wir haben ja vor einem Jahr auch dürfen mitmachen bei dem Projekt Tandem, was in der Stadt zugeht, wo der Matthias Moos bei uns Filmaufnahmen gemacht hat und die technisch verfremdet hat, in Bilder, digitale Bilderwelten gewandelt hat. Und das hat mich, so Zeug finde ich schon sehr spannend. Okay. Aber das ist dann natürlich, aber das war eine Kombination, oder? Das war dann irgendwie noch in meinem Beruf und das Ding, oder?
Das war ja dann nur der Climax oder von beiden.
Ja, genau. Und aber so Sachen gibt es natürlich nicht so viel, oder?
Nein, aber darum genießt man es dann auch, oder?
Ja, genau.
Du, Walter, ich war eigentlich fertig mit meinem Set, aber wie jetzt jeder Gast darf auch mein Gast ein, zwei Fragen stellen, egal was. Du darfst feuerfrei.
Ja, jetzt schlecht vorbereitet, nein, du hast mir das zwar gesagt.
Das ist mir nie.
Ja, wir haben ein bisschen geschwätzt miteinander, oder? Und ich habe dich als Person spannend gefunden. Ich finde es
danke.
Auch toll, wie du da versuchst, etwas aus deinem Leben zu machen und irgendwie dabei bist. Und das ist jetzt einfach eine Motivationsfrage, oder? Also, du fragst mich, wie ich da dazukomme und das Geschäft habe und so. Ja. Und ich spüre bei dir auch so einen gewissen inneren Antrieb, den man, glaube ich, braucht. Ja. Und woher nimmst du deine Energie?
Das habe ich mich schon gefragt. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ein Tief von einem innen kommt, also wenn so, ich kann das auch nicht beschreiben, wenn ich etwas zu verkopft will, also wenn ich, also visualisieren und sich Ziel vorstellen, ist ja schon gut. Aber ich merke oft jetzt, wenn ich es zu verbissen will, also wenn ich denke, ich muss das erreichen, irgendwie aus Prestigegründen oder so, dann scheitere ich oft meistens, aber wenn so einen inneren Antrieb, wie so, einfach, es fühlt sich gut an und manchmal sogar weiss ich, ich muss wie warten, aber ich, wenn ich dranbleibe, kommt es. Dann, also, irgendwo, es zwickt dann immer in mir rein und dann muss es gehen. Aber wenn ich es zu verkopft will oder mir zu fest vorstelle, nur so muss es gehen, dann kann ich auch scheitern. Ich kann das irgendwie nicht beschreiben, aber was sicher ist, ist ein innere Feuer, das immer brennt. Und manchmal denke ich so, so wie ich gewisses angegangen bin, habe ich es mir nicht so ausgemalt, dass ich es so mache. Aber im Endeffekt ist das Ziel, das ich mir gleich in den Kopf genommen habe, irgendwo gleich erreicht, aber mit Umweg. Manchmal muss man, wie beim Segeln, den Umweg auch mit einberechnen. Das ist ja dann spannend. Wie kommt man trotz Umweg oder durch andere Routen gleich ans Ziel wieder einfach geradeaus? Ich weiß nicht, ob du das manchmal auch hast, dass du etwas vornimmst und auch so willst gehen, dann merkst du, ja, theoretisch macht das schon Sinn, aber ich muss gleich irgendwie eine Kurve oder mehr Zeit einberechnen, wo ich vielleicht mir nicht so gedacht habe und dann aber gleich ans Ziel kommst.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, so, ja. Es ist so, also ich habe immer ein paar Projekte parallel laufen,
ja,
oder?
Ja, das musst du,
genau. Und manchmal musst du einfach eins einmal liegen, ja, lassen.
Und dann kommt es plötzlich.
Plötzlich kommt es wieder und dann kommt es vielleicht ein bisschen anders, aber ich habe meistens das Gefühl, es kommt besser.
Aber kannst du erklären, warum? Das habe ich mich
einfach schon gefragt. Es ist einfach irgendwie noch nicht reif gewesen. Ja. Oder du hast, vielleicht hast du deine Idee noch nicht ganz genau, ich kann es selber formulieren, ja, oder irgendwie so. Ich glaube, es ist einfach noch nicht reif. Und dann wenn es reif ist, kommt es. Also weißt du, wir haben ja auch schon, ich habe mich auch schon für Lokal beworben, wo ich nicht bekommen habe, oder? Und ja, im Nachhinein hat es nachher meistens, also ich habe immer das Gefühl, es ist nachher ein besseres gekommen. Aber ja, vielleicht ist das auch meine Grundeinstellung.
Wahrscheinlich
möglichst positiv man, ja, daher, oder? Aber ich habe immer das Gefühl, es ist eigentlich noch gut, dass das dann nicht klappt, oder? Irgendwie so. Ja,
ja, weil, ja, ich habe ja Fernsehen, jetzt bin ich am Machen, wir nehmen das im August auf. Meine Mutter hat mich gefragt, was sind denn nachher deine Ziele?
So.
Und ich habe nicht jetzt ein konkretes Ziel, was ich einfach weiss, ist, ich will die Zeit zwischen den Projekten, eben wie jetzt vielleicht du mit Jazz oder einfach, ich will die noch ein bisschen geniessender, wie dann immer nur von Projekt zu Projekt jagen, weil früher bin ich so gewesen und ich habe jetzt einfach ein Grundvertrauen, dass das Projekt kommt, ich kann sie noch nicht verbalisieren, aber ich bin immer gut gefahren, dass ich immer neue Projekte einfach angenommen habe und nicht mir schon zu Tode beleidigt habe. Und dann, wenn ich so an die neuen Projekte noch komme, einfach mal ja sagen und mal schauen, wie es tut, dann kann man sich sicher sein, dass es gut kommt, aber die Zeit zwischen den Projekten sind eigentlich auch sehr wichtig. Und dort will ich den nächsten Fokus legen. Was machst zwischen den Projekten? Weil manchmal habe ich vor allem früher in der Stoss- und Drangzeit so gedacht, ja, jetzt habe ich einen Meilenstein erreicht, aber wo ist der nächste? Und habe mich fast oder meine Familie hat mehr Mühe gehabt mit diesen Zwischenspielen wieder in den Projekten selber. Und das wollte ich bei mir ein bisschen mehr für mich bilden oder mehr rausgehen oder mehr einfach leben und Projekte kommen. Also ja, das habe ich jetzt so gemerkt.
Aber es ist vielleicht auch ein bisschen vergleichbar, oder? Wenn eine Firma ist, wie wir haben, dann, ich sage amig, eigentlich funktioniert 98% super. Ja. Und dann hast du einfach die 2%, wo irgendwie halt irgendwo von Art ein Problem hast oder was auch immer. Und man sollte sich zwischen der Zeit nehmen, sich an den 98% erfreuen, ja, ja, und nicht immer an den 2% studieren. Oder? Ja, aber es ist nicht ganz einfach, aber es wäre eine gute Geschichte.
Manchmal merkt man dann eben, dass man wie wieder zurückstehen muss, einfach das grosse Ganze anschauen. Aber ich sehe, dir wird es nicht langweilig, jetzt sind schon zwei Telefone geläutet, aber ich danke dir recht herzlich für das inspirierende Gespräch und danke dir vielmals.
Ich danke dir ja, dass ihr kommen und dich kennenlernen. Sehr spannend gewesen. Danke.